AWFNR 509 mit Ulle. Zum zweiten Mal zu Gast und vor allem deswegen zu Gast, weil ich mit ihm drüber sprechen will, wie so die letzten anderthalb Jahre waren. Die letzte Folge mit ihm war eine der, ich glaube wahrscheinlich sogar die beste AWFNR-Folge, wenn mich jemand fragen würde, welche mir am besten gefallen hat, weil sie so meine Ideologie, meine Einstellung, meinen Blick nach vorne, aber eben auch mein Jugendidol und einer der krassesten Wege zum Ruhm beinhaltet hat. Und anderthalb Jahre später ist eine Doku draußen, eine vierteilige, die sehr sehenswert ist auf Amazon Prime. Und er hat sehr viele Interviews gegeben und hat sehr viele Gespräche über seine Vergangenheit geführt, die ich davor mit ihm im Privaten führen durfte und aber ganz bewusst natürlich sich gar nicht die Option gegeben hat, das hier, weil genau dafür ist AWFNR gar nicht da. Ich bin ja gar kein, also ich will nicht die Vergangenheit komplett ins Detail aufarbeiten, sondern ich will eher im Hier und Jetzt wissen, was so los ist. Und genau deswegen habe ich ihn gebeten, ob wir nochmal aufnehmen können. Wie geht's ihm heute? Und wie geht's ihm in diesem Moment? Wie fühlt sich's an, wenn man da draußen auch einmal gesagt hat, ich habe gedopt und diese Doku draußen ist und dieser eine Satz, den sehr, sehr viele, auch Internetleute, ja immer wieder, Ulle war sauber, natürlich nicht stimmt. Und aber das ist auch okay so. Und finde ich zumindest. Und das haben wir heute besprochen. Freut euch auf ein sehr energievolles Gespräch mit meinem, ich würde sagen, guten Freund. Und ich freue mich sehr, dass er ans Telefon geht, Jan Ullrich. Jan, wie geht's, wie steht's? Schön, dich zu hören.
Ja, ich freue mich auch, Paul. Mir geht's gut.
Wo bist du gerade? Erzähl mal, du bist in Freiburg, ne?
Ich bin in Merding, genau. Und ja. im Büro. Und du bist ja in Amerika, Newport Beach.
Genau, so ist es. Ich bin heute Morgen hier rübergegangen. Du bist rüber im Büro von Mike wahrscheinlich.
Genau.
Weil ich mit Mike darüber gesprochen habe, wo wir kurz mal aufnehmen können. Sein Sohn ist, glaube ich, zu früh sonst zu Hause. Sonst wird sie bei ihm wahrscheinlich auf der wunderschönen Terrasse. Wobei, es ist eingeschneit, ne? Liegt Schnee noch?
Nee. Wir haben keinen Schnee. Aber wir waren gestern Radfahren. Gestern war es sonnig, aber so ein Grad. Und haben wir lange gebraucht, um wieder uns aufzutauen. Aber heute ist so Niesel und 6 Grad. Also nicht so schönes Radfahrwetter.
Oh, ja. Ich freue mich sehr, dass wir nochmal sprechen, weil auf eine Art, also die letzten 3 Wochen habe ich ungefähr 400 Interviews mit dir gesehen, gelesen, gehört, konsumiert. Mhm. Du hast ja einen absoluten Marathon hinter dir und ich muss aber auch zugeben, dass ich so ein bisschen, ich bin ja, also das erste Interview seit 8 Jahren hast du ja irgendwie mit mir in unserem Podcast vor anderthalb Jahren geführt. Deswegen dachte ich, machen wir doch jetzt das letzte, weil ich habe gehört, du fliegst auch morgen, übermorgen in Urlaub und bist gar nicht so weit weg von mir dann jetzt hier.
Genau.
Und dementsprechend dachte ich, mich interessiert gar nicht so sehr, was da früher war und so weiter, das hast du jetzt wahrscheinlich wirklich 417 Mal erzählt. Mich interessiert aber schon, wie sich das so anfühlt. Wo bist du jetzt? Wie viel bist du müde? Fühlt sich's gut an? Wie waren die letzten 2 Monate vor allem? Weil jetzt ist es ja draußen, jetzt ist diese Doku draußen.
Genau.
Sind auch 2, 3 Sätze draußen, nicht so einfach waren. Wie fühlt sich's an?
Um das kurz zu machen, es fühlt sich leicht an. Also es war eine Erleichterung für mich. Es fing ja mit der Präsentation in München vor einigen Wochen von meiner Doku an. Und da habe ich noch so beim Interview noch leichtes Handzittern gehabt und Schweißausbruch, weil das war das allererste Mal wieder vor Publikum und vor Journalisten. Und das wurde dann aber jetzt gerade die letzte Woche von Interview zu Interview immer leichter. Ja, und jetzt ist das durch, es ist ausgesprochen, verarbeitet und es fühlt sich gut an und leicht vor allen Dingen.
Lass nochmal zu diesem einen Abend hingehen, da gibt's also, auf Amazon ist jetzt diese Doku draußen und da haben die wahrscheinlich gesagt, wir müssen oder wollen, sollen, können vorab so eine Art Pressescreening ist es, ne?
Ihr habt
freundlicherweise mich auch eingeladen, ich war da nicht in der Gegend.
Ja.
Das war dann, da wird A von der Doku sehr viel gezeigt, ne?
Mhm.
Also wirklich.
Da haben
Kino,
wir uns,
ne,
von den vier, genau, wir waren da in einem wunderschönen Kino in München, mit viele Freunde waren da und Weggefährten und auch Familie und meine Ex-Frau war da und noch viele Journalisten natürlich.
Okay.
Die Freude, dass ich so viele Leute gesehen habe aus meinem Freundeskreis und Weggefährte, ehemalige Teamkollegen und eben auch Familie, die extra angereist sind und manche sind aus Mallorca gekommen oder aus dem Norden des Landes, habe ich mich irgendwie, die Freude war irgendwie größer als die Nervosität dann. Ja. Aber es ist schon komisch, wenn du auf einmal da reinkommst und hast, war natürlich alles so ein kleiner roter Teppich, wo Fotos gemacht wurden. Ich habe mir auch ein Smoking angezogen mal, sonst hole ich den ja nie raus. Aber ich dachte, für diesen Anlass passt das mal. Meine Freundin war an meiner Seite und das ist dann schon so gemischt zwischen Aufregung, Freude und auch ein bisschen Stolz, dass wir es jetzt fertig gemacht haben. Ja.
Stark im Smoking auf jeden Fall. Aber wie lange habt ihr denn jetzt an so einer Doku überhaupt gearbeitet? Also die Premiere ist ja quasi der Anfang für den Konsumenten. Also jemand da draußen kann ja jetzt sich das anschauen zum ersten Mal. Aber für euch ist es ja fast das Ende einer gemeinsamen Reise. Wie lange arbeitet man an so einer Doku? Die ist vier Teile lang und ist ja durchaus viel. Wann hat es angefangen? Erinnerst du dich noch, wann waren die ersten Momente, wo klar war, okay, wir machen das?
Also die ersten Gespräche sind jetzt schon fast 3 Jahre her. Zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Ja, wo das dann anfing, wo wir dann viel in München waren und das besprochen haben, dass da ein großes Interesse besteht, dass Konstantin den Scam machen möchte. Hatte damals noch keinen Sponsor. Da ging es noch auf Sponsorsuche und dann stand das fest und vor anderthalb
Sponsor
Jahren.
Sponsor meinst du Sender eigentlich?
Sender,
eben,
ja, also genau.
Ja,
also
wer rauskommt,
das, ja. Genau. Und dieser hat ja dann Amazon Prime Video dann stand hinter uns und hat das Ganze finanziell unterstützt und Konstantin hat das dann gemacht mit mir zusammen.
Und dann habt ihr angefangen zu interviewen, das muss ja auch, also ich meine, ich als du letztes Jahr hier zu Besuch warst, haben wir da lange drüber geredet.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht negativ das sagen, aber ein bisschen komisch ist es ja schon, dass dann jemand mit seinem Umfeld, mit seinen Freunden gegebenenfalls über einen redet und wie das Leben zusammengefasst wird. Hast du es denn jetzt final eigentlich einmal durchgeschaut, alle 4 Folgen am Stück oder guckt man sich das gar nicht
doch,
an?
Doch. Ich hab's angeschaut, natürlich.
Ja.
Wir haben es ja vorher auch angeschaut, dann wurde es immer wieder ein bisschen geändert. Ein paar Sachen sind reingekommen, rausgekommen. Also wir haben ja insgesamt, habe ich auch den Sebastian Dehnhardt, der Regisseur der Doku, der hat mir gesagt, die haben so 120 bis 130 Stunden Material. Ja, und das musstest du dann runterkämmen, reduzieren auf alle 4 Teile, so 3,5 Stunden, sage ich jetzt mal, knapp, ja, über den Daumen. Und da weißt du ja, was die da geschnitten haben auch. Das hat auch nochmal alleine ein Dreivierteljahr gedauert, bis die das alles mal geschnitten hatten. Also ist auch unglaublich viel Material zusammengekommen. Es ging damals los, dass ich Freunde angerufen habe, Mitstreiter, Teamkollegen, ob sie mitmachen wollen.
Das hast du wirklich gemacht? Also du hast Leute aktiviert?
Ja, genau. Also wir haben erstmal einen Zettel gemacht, wer könnte denn mitmachen, wer kommt, wer ist auch bereit, ja. Und eigentlich haben uns so 95% der Leute, wo wir angerufen haben, auch mitgemacht, auch Interesse gezeigt und dann letztendlich auch mitgemacht.
Geil. Ja. Das ist ja erstmal cool. Gibt es jemanden, wo du ein bisschen stolz auch drauf bist, dass der überhaupt geredet hat? Lance vielleicht? Oder also?
Ja, ich bin eigentlich auf alles stolz, muss ich sagen. Okay. Weil das war ja auch für die Ex-Rennfahrer, man wusste ja, es kommt auch was über Doping und so weiter. Und es haben auch welche mitgemacht, die noch aktuell im Radsport mit drin sind und die haben dann auch gesagt, du, darüber können wir oder wollen wir auch nichts sagen. Das haben wir alles akzeptiert, Hauptsache die sind dabei, weil es ging ja auch ganz viel über mein Leben, auch über die frühere Zeit und so weiter. Und mein ältester Freund war mit dabei, der André Korff, mit dem ich schon, den habe ich ja damals, wo ich 9 war, kennengelernt. Auch mein Trauzeuge gewesen bei der Hochzeit und so weiter und ganz viele Teamkollegen haben mitgemacht. Und natürlich Familie, die Kinder kamen auch vor, die haben zwar nichts gesagt, aber die sind auch mit dem Rad gefahren und waren auch ganz stolz, dass sie mit in der Doku sind. Und natürlich meine Brüder, meine Mutter Also das ist Familie, ja. Und auch meine Ex-Frau hat auch mitgemacht, weil es war ja auch, sind ja auch schwere Themen, vor allem dieser Absturz vor 5 Jahren und die Trennung dann. Und aber sie hat sich bereit erklärt und hat gesagt, du, wir haben zu lange zusammengestanden und wir sind ja befreundet nach wie vor, und hat sie auch dann bereit erklärt, da mitzumachen. Was ich auch ganz,
und die waren auch bei der Premiere da mit den Kids und
genau,
so weiter.
Genau.
Dafür hast du es ja auch irgendwie gemacht, oder?
Die Kids waren nicht mit dabei, aber sie war mit dabei, genau. Ja.
Und die werden es ja inzwischen gesehen haben wahrscheinlich, oder?
Die haben sich alles angeschaut. Ja.
Das ist schwierig auch wahrscheinlich, ne? Also gerade die dunkleren Episoden, die man dann so ertragen muss, dass seine Kinder sich das anschauen. Aber,
ja, aber die wussten ja, wir haben ja vorher schon mit den Kindern gesprochen. Mhm. Und wir haben, also gerade jetzt Teil 4, da kommt dann nochmal der Absturz, Drogen, Alkohol, diese ganzen Themen. Da haben wir uns abgesprochen dann, ob die Kinder das auch aussehen sollten. Aber letztendlich haben wir uns entschieden, dass sie sich das ruhig anschauen können. Und ja. Das Wichtigste ist ja, dass es jetzt besser läuft.
Ne? Ey, total. Deswegen, und die, also weißt du, so vor 1,5 Jahren, als wir da bei Mike im Garten saßen und wunderbar uns unterhalten haben,
ja,
da war ja das Hauptthema, was mich zumindest sehr beschäftigt hat danach, ist ja einfach der Blick in die Zukunft. Also einfach das, wie geht's denn weiter und wie, und also mir ist ja tatsächlich, ich meine, du hast mich ja inzwischen auch ganz gut kennengelernt, dass mir die Vergangenheit gar nicht so wichtig ist. Wir Deutschen ja aber schon dazu tendieren, ein bisschen langfristiger zu denken, glaube ich. Also das ist irgendwie in unserer DNA drin, dass man sowohl in der Zukunft langfristig über Rentenplanung und Bausparverträge und dass man lange beim Arbeitgeber ist, aber auch über die Vergangenheit relativ viel nachdenkt. Und ich selbst ja gar nicht, also ich habe ja beides nicht, deswegen wohne ich vielleicht auch in Amerika oder bin nicht so viel in Deutschland langfristig, also ich weiß ja gar nicht, also ich kann es nicht beantworten, also weder positiv noch negativ, aber im Moment.
Du bist ja auch eher so ein spontaner Typ, ne?
Genau, also, total.
Du lebst ja in jetzt und hier, ja.
Volle Kanne.
Ja.
Und deswegen haben wir uns ja auch so gut verstanden am Anfang, weil mir das wirklich zutiefst egal war, was du vor 5 Jahren gemacht hast oder vor 14 oder vor 25. Ich mag dich heute. Ich habe dich heute kennengelernt und fand dich sehr, sehr nett und bin mit dir gerne über den Kaiserstuhl mit dem Fahrrad gefahren.
Genau.
Hast du denn das Gefühl, dass ich da allein, also das war ja, ich leg's jetzt mal in den Mund, das war ja schon auch einer der Gründe, warum wir uns gut verstanden haben sofort.
Ja.
Gleichzeitig hattest du aber damals ja schon auch ein bisschen, ich sag mal, Respekt davor, ob ganz Deutschland das auch so sieht, und du warst ja schon auch der Meinung, dass es gegebenenfalls Leute gibt, die dir das nicht verzeihen, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist. Und ich habe ja immer auf dich eingeredet und habe gesagt, nein, das stimmt, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Leute wirklich so sauer, so enttäuscht, so was auch immer sind, dass sie nicht sich für dich freuen können, dass du jetzt an einem besseren Ort bist. Hast du inzwischen, bist du da meiner Meinung?
Ja, inzwischen sind ja die ersten Reaktionen raus, und was Medien, aber auch meine Fans angeht und auch die ganzen Leute, die super viele auch Nachrichten geschrieben haben auf Insta, auch Komplimente gemacht haben, dass ich mir das getraut habe. Und ich bin total froh, dass es so gekommen ist, dass die Leute es wirklich gut verstanden haben, sich reinversetzen konnten in die damalige Zeit, und ja, das auch so rübergekommen ist, was wir auch transportieren wollten. Aber ich hatte das schon, wie du sagst, ich hatte das schon ein bisschen Bammel auch, weil für mich war es ja wichtig, dass ich keinen persönlich irgendwo noch mitbelaste oder mit reinreise nach so langer Zeit, sondern dass ich das irgendwie erklären kann, wie es damals war, aber ohne Namen zu nennen. Das war mir ganz wichtig, ja, und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Ansonsten, ja, für mich war das, muss ich dir sagen, das war schon vom Beginn, wo ich mich dann entschieden hatte, die Doku zu machen und mich dann auch mit meinem Leben richtig intensiv nochmal beschäftigt habe, da war das schon, da wurde es erstmal schon mal ein bisschen, sogar noch ein bisschen schlechter, also was mental angeht, ja, weil dann gehst du wirklich tief, du musst die Barrieren, die du dir im Kopf aufgebaut hast über so viele Jahre, die musst du erstmal erklimmen, einreißen, um dann da ranzukommen überhaupt, ja, was überhaupt verarbeitet werden musste. Und da hatte ich, in der Zeit hatte ich bis hin zu Panikattacken und so weiter und hatte immer gehofft, gut, jetzt gehe ich das an. Es sitzt tief wie ein Stachel, aber jetzt muss ich mich damit beschäftigen und ich muss das verarbeiten und auch mal aussprechen und alle, mein Umfeld hat mich immer motiviert. Ja, das wird leichter, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, fühlt sich schwerer an, aber das wird leichter, hast du ja auch immer gesagt. Ja. Und genauso ist es auch gekommen und ich fühle mich leichter, ich bin auch froh, dass es so gut angenommen wurde und auch, dass es so nach außen gut verstanden wurde. Ja, da bin ich sehr, sehr erleichtert.
Ey, und die, also natürlich ist es auch so, so viel Sorgen, wie du gemacht hast, dir vielleicht, also die Angst war, glaube ich, größer, oder also die Realität ist nicht so schlimm, wie das, wie du dir vielleicht Sorgen gemacht hast.
Richtig.
Auf der anderen Seite ist natürlich auch, und das ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die Erleichterung wird auch nicht so riesengroß oder die, wie auch immer man dazu sagt. Also weißt du, so die, also jetzt kommt natürlich auch nochmal eine schwierige Zeit, weil jetzt ist es soweit und jetzt muss man in die Normalität irgendwie rein. Ich bin kein Psychologe, aber Fakt ist, jetzt anderthalb Jahre später, du hast ja weder mit Trinken angefangen noch
irgendwie koksen und
rauchen in MDMA oder was sonst so da war. Du bist clean, ne? So
genau,
wie es ist.
Genau.
Du bist nüchtern.
Gesund und nüchtern.
Und das ist schon mal ein Riesenerfolg, finde ich. Es ist total geil, weil das war ja schon eine herausfordernde Zeit. Wahrscheinlich ähnlich herausfordernd wie vor 5 Jahren, als eine schwierige Situation, damals die Trennung, dazu geführt hat, dass du eben nach links gegangen bist,
genau,
nach rechts, also eine Ausfahrt genommen hast zu, jetzt versuche ich mal, wie viel Kokain ich konsumieren kann oder wie viel Zigaretten. Alter, im Gespräch mit Matze Hilscher, unfassbar, wie du da übers Rauchen redest und wie du den Weltrekord über das, also da dachte ich, die Episode kannte ich gar nicht. Alter Schwede.
Ja,
also jetzt, dieses Rauchding.
Das ist ja, jetzt kann man drüber reden. Also ich habe das ja, wie gesagt, für mich schon ein bisschen länger verarbeitet, weil die Doku lief ja schon so lange.
Ja.
Aber ich bin froh, dass die Doku nicht den Namen hat, der fünfjährige Todestag von Jan Ulrich, weil das war damals, das war damals wirklich so schlimm, ja. Aber im Nachhinein, wahrscheinlich brauchte ich dieses extreme Absturz, um dann den Schalter umlegen zu können. Ja, und ich hatte mich damals dann fürs Leben entschieden, Gott sei Dank, und hatte auch noch den Freundeskreis, der mir dann so viel geholfen hat und immer dran geblieben ist. Gerade hier mit Mike und so weiter, der mich immer motiviert hat. Und da kamen ja auch viele, viele hunderte Stunden an Gespräche. Ja. Über das Leben und über die, wo ist man denn falsch abgebogen, und das war eine Motivation, und da will ich auf keinen Fall mehr hin, und deswegen das Leben ist so schön, wenn man clean ist, wenn man nicht unter Einfluss von irgendwas steht, ja, dann sieht man die Welt natürlich ganz anders und ist motiviert, und die Lebensfreude kommt zurück. Depressionen gehen zurück und so weiter. Ja. Also das ist auf alle Fälle, habe ich das so extrem durchmachen müssen, um zu verstehen, dass ich das alles nicht brauche.
Das sind schon, also es ist super, wie du das so sagst. Ich habe das mit Matze zum Beispiel, fand ich ein tolles Gespräch. War ja, glaube ich, auch eins der ersten wirklichen langen Interviews, die du dann da geführt hast. Man merkt auch, dass du noch nicht ganz so routiniert teilweise bist, was super ist. Also dadurch wird es eben echt. Ich habe mit Matze auch ein bisschen davor darüber telefoniert und dies und das. Ich habe da aber eine Sache gelernt, und das will ich schon nochmal sagen, das ist total interessant, obwohl wir jetzt so viel uns unterhalten haben, können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie so die letzte Kalifornien-Zeit so war, die ja wirklich für mich was ganz Besonderes war und an die ich heute auch noch
sehr positiv zurückdenke.
Ich habe aber tatsächlich in dem Gespräch von Matze eine Antwort gekriegt auf eine Frage, die ich davor gar nicht so richtig beantworten konnte, für mich, die ich mir aber auch gar nicht so intensiv gestellt habe, weil mir das tatsächlich eher egal ist. Aber trotzdem stand die natürlich offen da. Die war, warum hast du das 20 Jahre lang, warum bist du nicht irgendwann mal vor 20 Jahren hast gesagt, ja, ich habe gedopt, whatever. Ich habe Epo genommen, ich habe warum ist dir das so schwer gefallen in der Zeit? Das habe ich erst so richtig nach dem Gespräch mit Matze, weil die Antwort ja dann doch Loyalität ist.
Unter anderem, auf alle Fälle.
Echt beeindruckend finde, und das mich auch sehr zum Nachdenken angeregt hat, dass man das ja schon auch, also ich zumindest für mich kann beantworten, dass ich das zutiefst respektiere, Das natürlich gepaart auch mit eigener Angst und gepaart mit, ich komme da vielleicht auch nicht anders rum und ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, da will ich überhaupt gar nicht hingehen. Mhm. Ich fand es nur trotzdem sehr, sehr, sehr lobenswert, was für ein treuer Freund du bist in der Konstellation in Summe, weil ich zumindest gespürt habe, das, was wir, und jetzt können wir da ja mal hingehen, also einer der krassesten Tage in meinem Leben war mit Sicherheit unsere Radtour da durch Joshua Tree, wo wir kein Handyempfang mehr haben und irgendwie 150 Kilometer durch eine Wüste fahren, Mike mit dem Auto um uns herum immer mal wieder rechts am Rand steht. Und du ja eine Sache wirklich bis heute immer noch machst, und das ist Vertrauen. Also ja. Wir, so schön es ist, dich kennengelernt haben und als Freund jetzt auch zu bezeichnen, so klar würde ich ja auch sagen, so richtig hundertprozentig, also ich hätte auch verstanden, wenn du mir nicht vertraut hättest, weil du belogen worden bist, weil es Situationen gab, es gibt Videos, wo niemand, also wo du bis heute nicht so richtig weißt, wie kamen die überhaupt in Unlauf, wer hat die gefilmt, wo kommen die, wer hat, wie ist das überhaupt entstanden? Ein normaler menschlicher Ansatz dazu wäre ja nicht mehr zu vertrauen und nicht mehr einem Paul in Joshua Tree alles zu erzählen. Also du hast mir ja wirklich alles erzählt. Wie hast du dir das, wie kriegst du es hin? Weil das ist für mich auch ein Ziel. Also ich möchte, egal wie oft ich enttäuscht werde, immer noch weiter vertrauen. Ich merke aber natürlich, ich meine, wir sind ja ähnlich alt auch, irgendwann nach dem vierten, fünften Mal denkt man sich irgendwann, naja, vielleicht sollte ich nicht mehr so offen sein und so vertrauend.
Das ist immer noch, ich bin da sehr, sehr Gefühlsmensch. Also ich habe, ich lebe sehr von meinem Herzen auch und vor allen Dingen, das hatten wir vorhin mal angesprochen, wenn du nüchtern im Kopf bist, ja, und die Welt auch klarer siehst. Und dann, wir hatten ja auch schon einige Zeit verbracht und du hast so eine Aura, das habe ich ja damals beim ersten Mal schon gesagt, wo wir beim ersten Mal, wo wir Rad gefahren sind hier in unserer Gegend, da haben wir auch schon einige Sachen angesprochen, die ich nicht unbedingt jeden anvertrauen würde. Aber das ist so eine Gefühlsgeschichte, ja. Und ich habe mich irgendwann mal entschieden, egal wie durchlöchert mein Herz ist und wie oft ich enttäuscht wurde, man muss ja immer, also ich will immer offen bleiben für Freundschaften, für weite Freundschaften. Und wäre ich das nicht gewesen, dann hätten wir uns ja gar nicht anfreunden können. Dann wäre die Chance ja gar nicht da gewesen, dass wir miteinander jetzt uns anfreunden, ja. Und man lernt vielleicht, ich denke mal, so 10 Leute kennen, wo man das Gefühl hat, den könnte ich vertrauen, wenn dann 9 wegfallen davon und du behältst einen guten Freund aus der ganzen Geschichte raus, dann hast du schon wieder mehr Gewinn. Ja, und richtige Freunde sind halt wertvoll und ich möchte halt nicht so ein griesgrämiger Mensch werden, der nach links und rechts guckt und immer hinter sich gucken muss, wen ich vertrauen kann, ob ich überhaupt noch jemand vertrauen kann. Ich möchte einfach meinen Charakter beibehalten und da werden weitere Enttäuschungen kommen, aber es werden auch neue Freundschaften entstehen.
Das ist genau, also es ist sehr schön. Genau so sollte man es, finde ich, auch machen, weil sonst ist man irgendwann so ein griesgrämiger Mecklenburger.
Genau, wie du sagst.
Da tendieren wir ja leider ein bisschen dazu.
Da kenne ich auch ganz viele von, ja, die sich dann wirklich nämlich nicht mehr öffnen, weil sie zu viel Enttäuschung hinter sich haben. Aber eigentlich sind das dann verlorene Seelen, ja, wie ich immer sage. Die lassen ja gar nichts mehr an sich ran, auch nichts Gutes. Ja.
Ja. Das stimmt. Wie ist es jetzt so nach 2, 3, 4, 5 Wochen Medienrummel, sag ich mal so? Hast du auch wieder Vertrauen in die Medien? Weil, also man muss ja schon sagen, dass jetzt nicht ein absolutes Grundvertrauen in die wollen auch dich positiv vielleicht dabei unterstützen, auf einem richtigen Weg mehr da war vor 1,5 Jahren. In meinen Augen auch berechtigt. Der kaum jemand wie du wurde auch mit seinen, also ich erwische mich schon, ey, haben wir auch schon mal gesprochen, ein paar Sachen, jetzt sind sie so, aber ich erwische mich schon dabei, drüber nachzudenken, so, wäre schon cooler gewesen, wenn diese Videos damals nicht rausgekommen wären, da hättest du es vielleicht mit dir selbst, natürlich wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, dann wäre es aber nicht so groß geworden und dann, ich brauchte das auch oder was auch immer, aber jetzt ist es so, Aber hast du wieder ein Vertrauen in Medien, in Journalisten, in Gespräche, in Leute, die, also hast du das Gefühl, du bist jetzt besser verstanden, auch durch eine Doku, eine vierteilige, die lang und ehrlich du ja auch mitgestaltet hast und eben nicht jemand über dich redet und du völlig wie in so einem, ja, in so einem fahrerlosen Auto sitzt, ohne zu steuern, sondern du konntest ja mitgestalten und konntest das, was du sagen wolltest, mitgestalten. Ist es zurückgekommen?
Ja, aber das liegt auch daran, dass ich ein unglaublich gutes Team um mich hatte. Also wir haben uns wirklich, es ist ja nicht so, dass ich 4 Wochen jetzt von einer Show in die andere gegangen bin, sondern wir haben uns wirklich ganz bewusst auch die die Podcast oder auch die Fernsehauftritte oder auch die Printgeschichten ausgesucht. Und da hatte ich ein fantastisches Team hinter mir. Ja. Und ich hatte das Vertrauen vorher nicht, muss ich auch sagen, zu den Medien. Weil ich eben auch vor so vielen Jahren, damals 2006, sehr oft enttäuscht worden bin. Und wo ich es einfach nicht verstanden habe. Und das sitzt immer noch, der Stachel sitzt immer noch tief. Aber die, die ich mich jetzt anvertraut habe, wo ich jetzt was gemacht habe, da war ich überzeugt davon. Bin so gewesen, wie ich immer bin, habe eigentlich mein Herz sprechen lassen und die haben es eigentlich, wie ich finde, fair gemacht. Ja, also nicht eine Werbung für Jan Ullrich und auch nicht mich gedemütigt, sondern ich fand das alles, was ich gemacht habe, sehr fair von den Journalisten. Ja, und okay. das gibt mir wieder natürlich ein Selbstvertrauen.
Voll geil. Und also auch, also um den Zeitstrahl nochmal, wir haben ja letzten Sommer, also vor anderthalb Jahren, haben wir eine AWFNR-Folge aufgenommen, die vielleicht sogar meine Lieblings-AWFNR-Folge ever war, weil A, es um einen Ruhm geht, einen Weg zum Ruhm und natürlich du als mein Jugendidol, weißt du ja, dann ich zähle immer mit nicht ABCD, sondern AWFNR natürlich, W war es halt auch einen Zukunftsausblick. Und N hat es vor allem einen Effekt gehabt. Und
auf alle
dieser
Fälle.
Effekt war, als du nach Kalifornien kamst, hast du ja wirklich aus vollem Herzen gesagt, na gut, das ist schon ein Unterschied, wie viele Leute dir Zuspruch danach auch gesagt haben, wie viele Leute da ein Verständnis schon durch nur einen, das war ja noch nicht mal annähernd, also nicht zu vergleichen mit Doku, mit großen Gesprächen, mit SZ-Magazin, Cover, mit, wie gesagt, Hotel Matze, 10.000 sehr sensationelle Medienprodukte und trotzdem hoffe ich oder also denke ich manchmal, ja gut, ein bisschen was dazu beigetragen habe ich auch.
Auf alle Fälle. Film, auf alle
dass
Fälle.
Also der erste Schritt da war, umso mehr freut es mich natürlich,
ja,
dass das Ende jetzt quasi immer noch positiv ist, weil es hätte ja auch anders laufen können. Es hätte ja auch sein können, dass...
Da sprichst du schon das Richtige an. Also auch durch unser Kennenlernen, dass du mit mir einen ehrlichen, schönen Podcast gemacht hast und dass wir 10 Tage lang zusammen jeden Tag auf dem Fahrrad auch tiefe Gespräche führen konnten. Ich habe bei euch zu Hause wohnen dürfen. Das ist sehr persönlich gewesen. Ich habe mich mit zur Familie angehörig gefühlt.
Voll.
Und das
du
war,
warst der Onkel aus Deutschland.
Da muss ich sagen, da hast du sehr, sehr viel beigetragen, dass ich auch das Vertrauen und auch mein Selbstwertgefühl auch wieder aufbauen konnte. Ja. Und ich glaube, du hast ja auch schon so viel durchgemacht. Du hast ja ein unglaublich intensives Leben, hast schon sehr viele Bereiche reinriechen können, viele unterschiedliche Leute kennengelernt und du hast ja auch mir wunderbare Tipps gegeben, muss ich sagen. Ja. Nee, und du hast wirklich einen großen Anteil, dass das auch sich so weitergeführt ist. Ja, weitergeführt
den
hat.
Größten hast du selber, weißt du ja aber auch selber. Der völlig absurd war ja dann der, also als ihr zu Besuch wart, war relativ schnell klar, dass Lance in der Stadt ist, warum auch immer Lance in der Stadt ist. Und wie wir da so, und das war auch schon wieder, also da denke ich schon auch echt oft zurück an diesen einen Tag,
ja,
wo wir quer durch LA fahren, dann dorthin gehen. Und wie sensationell auch Mike inzwischen, und das können wir schon auch mal hier besprechen.
Absolut.
Der ist ja wirklich ein inzwischen perfekter Einschätzer, sowohl, ich sag mal, deiner Ups and Downs. Und also, das können wir, also vielleicht geht's damit mal los. Also, in 10 Tagen hier Fahrradtouren und wir gucken mal, hast du bestimmt 8 Tage begonnen mit, heute ich bin krank, ich mache überhaupt gar nichts. Mhm. Und Mike hat oft so gesagt, ja, alles cool hier, trink mal einen Kaffee oder sowas. Und eine halbe Stunde später warst du topfit und hast gesagt, okay, wir gehen jetzt 5 Stunden Fahrrad fahren. Dieses Up and Down und dieses auch dein Thema mit Wärme. Mhm. Ich hab so oft noch dran gedacht. Ich habe nie wieder irgendjemanden kennengelernt, der die ganze Zeit sich sowohl positiv als auch negativ, jetzt ist es zu warm, jetzt ist es, also nee, beziehungsweise eher, wenn dein Körper nicht auf Betriebstemperatur ist, und das war er, glaube ich, in den 10 Tagen vielleicht 2 oder 3 Mal, dann beschäftigt dich das ja. Und also Eisbaden hilft auch nicht, obwohl du bis heute der beste Eisbader warst, der es am besten ausgehalten hat.
Ich friere jetzt noch.
Ja. Aber also, dass du auf Betriebstemperatur kommst, war ja schon ein Thema. Und das war mir auch klar und das habe ich von Mike dann gelernt, dass man so auch mal sagt, ja, einmal durchatmen, jetzt nicht alles absagen, was wir vorhatten. Mhm. Dass das dann aber auf Lance trifft, der genau das Gleiche macht. Also wir sitzen im Auto, er schreibt irgendwie, hey, heute doch kein Fahrradfahren. Mhm. Und ich so, ja gut, dann gibt es jetzt doch kein Fahrradfahren. Und ihr aber so wart, jetzt fahren wir da mal hin, jetzt gucken wir mal, der steigt schon aufs Fahrrad. Und genau das ist ja dann, also was ist denn los mit euch? Warum seid ihr so?
Ich glaube, das liegt daran, dass ich viele Jahre, also durch mein, also den Absturz vor 5 Jahren mit dazu und danach habe ich sehr lange gebraucht, um überhaupt mit mir wieder klarzukommen. Und dann hatte ich über viele Jahre eben keine Erfolgsgeschichten. Also wo ich mir irgendwas zugetraut habe, das wie so ein kleines Minderwertigkeitskomplex habe ich da gehabt. Mhm. Ja, und dann hast du gesagt, komm, vom Eisbaden über 5 Stunden Radfahren jeden Tag und so weiter. Das habe ich mir gar nicht zugetraut. Ja, wir haben es dann aber mit einer Geschwindigkeit und einer Gelassenheit, also und Motivation von Mike, von dir, von der ganzen Familie irgendwie hingekriegt. Und danach bin ich wieder stolz auch auf mich gewesen, dass wir das so hinbekommen haben und auch so gemacht haben wie geplant. Und das hat mir wieder so ein Step gegeben, ja, für das nächste und für das nächste.
Okay.
Und irgendwie man muss ja, jeder Mensch braucht eine Bestätigung. Jeder Mensch muss ein Gefühl haben, dass er das auch hinkriegt und so weiter. Und Gott sei Dank war das jetzt in den letzten 1,5 Jahren so, dass ich, was ich gemacht habe, was wir uns vorgenommen haben, das haben wir auch durchgezogen und es ist auch immer alles gut gelaufen. Ja. Und damit steigt auch das Selbstvertrauen. Und das ist ganz wichtig im Leben. Ja.
Sind ja fast schon Sachen, die ich im Sport gelernt habe. Also genau diese Bestätigungssachen, die kriegt man ja früh durch sportliche Erfolge, wenn man jetzt, also deswegen sind wir uns da auch sehr einig, dass wir unseren Kindern durchaus supportive, wenn sie in Sport wollen, gar nicht, ob man da national erfolgreich wird oder was auch immer, sondern einfach nur, dass das ein schönes eigenes Motivationssystem zumindest ist. Ich habe das alles im Breitensport gelernt. Trotzdem will ich aber, also ey, als wir dann da ankamen, also für mich, und das musst du auch nochmal verstehen, ich bin ja irgendein Trottel aus Heidelberg und dass ich in Beverly Hills oder in Santa Monica, wo auch immer, bei irgendeinem Kumpel auf dem Fahrrad steige und wir dann zu dritt eine kleine Runde Rennrad fahren und vor mir ist Lance Armstrong und hinter mir ist Jan Ullrich. Das war schon, das war einfach nur so, hä, wo bin ich jetzt hier? Und dann ist er ja schon ab Sekunde 1 nicht so easy Fahrrad gefahren. Also der wollte ja schon. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht hilfst du mir in der Interpretation, aber wir sind ja dann auch so ein Canyon hochgefahren und dann gab es da ein Ziel quasi. Und also ich kann noch irgendwie nachvollziehen, er wollte ja schon auch dir noch zeigen, dass er jetzt im Jahr 2022 noch besser einen Berg hochfahren kann.
Aha.
Also es war ihm, glaube ich, schon wichtig. Gleichzeitig war es dir auch wichtig, dass du da dran bleibst noch am Anfang. Also in so einer privaten, normalen Runde habe ich mich wirklich an diese Fernsehbilder meiner 20er erinnert gefühlt. Und ich war aber dabei. Ich stand nebendran. Und dann wird es ja noch doller, indem er also ja nicht nur dich, weil, also ich meine, du warst ja nicht in Trainingsform, was auch immer, du warst auch ein bisschen angeschlagen und was auch immer, und irgendwann hast du ja schon für dich gesagt, na gut, und genauso wie damals, als ich geschrien habe, komm Ulle, bleib da dran, konntest du in dem komischen Canyon nicht ganz mithalten und dann hat er dich abgehängt. Das habe ich nicht verstanden, wie er dich da abhängen kann in der privaten, persönlichen Fahrt. Ich bin aber am Hinterrad geblieben am Anfang und dann hat er das mit mir gemacht. Ich meine, dass Lance Armstrong es nötig hat, mich ab, also mir zu zeigen, dass er schneller ist als der dicke deutsche Bernd, der, da habe ich völlig alles vergessen. Und dass er dann die letzten, was weiß ich, 500 Meter wirklich nochmal antritt und mir ganz klar zeigt, wer hier der Chef im Raum ist. Also erstens, die Bergankunft war ich sogar 2-3 Sekunden vor dir. Das schreibe ich in meinen Lebenslauf auf jeden Fall, dass ich dich einmal in meinem Leben abgehängt habe. Und aber zweitens hat er mir da nochmal zeigen müssen, oder uns vielleicht sogar, wer hier der Boss ist. Warum und wie? Und das hat mich so beschäftigt seitdem. Und also ich will es auch positiv eigentlich sehen, weil der immer noch so kompetitiv ist. Und wir haben ja auch viel darüber geredet, Lewis Hamilton, jemand, mit dem ich sehr intensiv gearbeitet habe, der kompetitivste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Also dieser Drang zum Gewinnen, egal was man macht, egal ob es ein Lance Armstrong ist, der mit 50 einen Paul Ripke abhängen muss. Ich meine, da denkt man doch, hä? Aber warum ist der so?
Ja, das ist Lenz, ne? Also ich glaube, das ist ein bisschen vorher, aber so 3-4 Monate vorher, im September waren wir zusammen in Mallorca. Ja. Und da hatte er nicht so die Beine und ich war eigentlich relativ gut trainiert. Und da habe ich ihn, da haben wir auch immer so ein bisschen gebettelt. Sacalobra hoch ist ja auch so fast 10 Kilometer lang und 800 Höhenmeter. Und oben musste er abreißen lassen. Also er hat dann mit einem hochroten Kopf hat er dann oben abreißen lassen und ich habe nur Hinkerpi nachgefahren. Also ich habe dann nicht mal selbst attackiert und ich glaube, das hat ihn so gewurmt, dass er uns das dann doch tatsächlich noch zeigen wollte dort diesen Tag da im Canyon. Ich kann mich gut daran erinnern und da wollte uns das nochmal irgendwie so eine Revanche. Und das ist vielleicht immer noch so drinne als Gegner von Jan Ullrich. Und wenn ich kann, dann zeige ich es dir. Ja, denke ich mir mal. Aber Lenz ist, glaube ich, in früheren Zeiten, da war er, glaube ich, ganz extrem. Ja, da hat er sich einfach einen Spaß gemacht, alle Leute zu zerlegen. Und das hat ihm gefallen. Das hat er sich, da hat er seine Motivation rausgezogen. Er ist schon lockerer geworden. Aber das kannst du ja nie aus einem Menschen rauskriegen, dieses immer gewinnen wollen und da gibt's noch eine gute Geschichte. Dieses Jahr hat er ja wirklich richtig auftrainiert, also er hat ja auch richtig Muskeln zugelegt, ja, weil George Hinkerbie zu ihm gesagt hat im Frühjahr, Mensch, Lenz, sehe ich da etwa ein Fettröllchen am Bauch? Und das hat ihn so gewurmt, dass er wirklich tagtäglich ins Training gegangen ist und jetzt relativ wieder fit ist, ja. Und das will er dann auch zeigen, ja. Das will er zeigen. Ja. Und egal wie alt er ist, will er halt immer noch gewinnen. Genau.
Also Dopingkontrollen hat er ja auch nicht mehr. Vielleicht spritzt er auch einfach ein bisschen Testo und baut da nochmal ein bisschen weiter auf.
Das will ich ihm nicht unterstellen. Aber er ist ehrgeizig und das zeigt er dann auch, ja.
Das voll ist krass. Aber, und, ja. Also ich fand das auch und also. Eine der Sachen, die man ja schon sowohl durch Doku als auch durch SZ-Magazin, Geschichten und so weiter, das und auch der Tag, muss ich schon sagen, Lenz ist ein verlässlicher Freund.
Ja, auf alle Fälle. Also das kann man sagen, ja.
Der Sachen, die du mir erst im Privaten erzählt hast, und das war schon das für mich auch manchmal nicht ganz so einfach, mit Theresa kann ich da offen drüber reden, weißt du, da habe ich vielleicht noch einen Freund, mit dem ich dann auch das besprechen kann, sonst ist es ja so, ist jetzt nicht ein Gespräch, was man ganz einfach mit irgendwem führen kann, dass man so erzählt, ach, ich war mit Ulle Fahrradfahren und der hat mir dann erzählt, wie das in Mexiko war mit Lance und wer da. Und weil irgendwann kommt es dann raus und da hatte ich schon auch ein bisschen Schiss vor, dass, und das ist schon was glaube ich echt gar nicht so einfach ist, wenn man im Umfeld von berühmten Leuten ist, dass man, wenn irgendwas dann rauskommt, ja durchaus zu den Verdächtigen auf in erster Instanz zählt. Also es ist hier nicht passiert, das ist ja alles wunderbar, aber es ist ja Potenzial dazu da, dass dann wieder die Bild irgendeine Geschichte dazu macht, was auch immer, und dann war man selbst, weiß man das, und dann ist man Mitwisser. Umso mehr freue ich mich, dass diese Mexiko-Episode ja jetzt draußen ist und irgendwie erklärt worden ist und, und ja durchaus auch erzählt worden ist, wie supportive einfach Lance ist und wie am Start der ist, wenn man ihn braucht. Und das finde ich echt beeindruckend.
Genau. Also wirklich. So will ich ja auch sein. Also ich bin ja auch nicht derjenige, der jeden Tag anrufen muss oder der immer ständig in Gespräche. Wir haben auch sehr selten telefoniert, aber wenn du mich jetzt brauchen würdest, dann würde ich sofort nächsten Tag dastehen. Ja, und das finde ich einen großen charakterlichen Zug, und das hat Lenz auch auf alle Fälle. Ja.
Total. Das, geil.
Und da muss man auch sagen, dass bei dieser Geschichte, ne, wo wir letztes Jahr im Canyon dann hochgefahren sind und du dich festgebissen hast bei ihm, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich auch ein bisschen mehr Gas gemacht. Ne? Dann hätte ich mich auch nicht freiwillig abhängen lassen.
Aber
du hast ja damals auch eine riesen Lockerheit reingebracht. Ja? Du bist ja so ein Typ, du kannst ja sofort begeistern, und dann hast du ja auch immer. Ob du jetzt, sag ich mal, freihändig dann mit dem Handy vorbeikommst oder das Handy einfach mal wegschmeißt, weil es besser aussieht. Ja. Das ist so nach dem Motto, ich bin gerade gestürzt. Ja. Also hast du dein Handy mal einfach in die Botanik geschmissen. Ja. Und da haben wir so tolle Bilder auch und so tolle Erinnerungen, bleiben wir da hängen. Ja. Und du bist ja auch so ein ganz lässiger Typ, zu dem man auch irgendwie gleich, so ging es mir jedenfalls, gleich ein Vertrauen aufbaut. Ja, und das hat Lenz hat mich dann auch ganz oft gefragt, Mensch, wie geht's denn Paul und so weiter. Der hat diese Stunde, hat er auch so genossen, weil du ja auch so eine Lockerheit mit reingebracht hast, ja.
Wir haben mit dem Formel-1-Typen, waren wir in Aspen, und die kennen sich ja auch ein bisschen, Bottas, der finnische Fahrer, den ich da so mit nackt fotografiert habe. Und da brauchten wir ein Pferd eigentlich, ein richtiges Pferd, weil wir Valtteri nackt reitend haben wollten als Cowboy. Aha. Und unser einziger Kontakt war Lance, und den haben wir dann ein bisschen nerven müssen, und du weißt auch, manchmal ist er dann nicht ganz so erreichbar, wenn er gerade was anderes zu tun hat, weil gerade Golf spielen mit, was auch immer, und dann danach, ja, ich rufe zurück, und dann mussten wir sehr pushy mehrfach ihn anrufen, da diesen Sommer dann, und als ich ihn dann endlich am Telefon hatte und ihm erklärt habe, dass ich den finnischen Formel-1-Fahrer nackt auf einem Pferd in seinem Garten gerne fotografieren wollte, da hat er dann mal kurz gesagt, was bitte? Ich ruf gleich zurück. Schlechter Empfang, Paul. Und hat, glaube ich, sich gefragt, sind sie jetzt von allen guten Geistern verlassen, und was ist mit denen jetzt passiert, die komischen deutschen Nudisten, die mal wieder sich überall ausziehen müssen. War auch auf jeden Fall. Also, wie ist denn die Form im Moment? Wie stehst du auf dem Rad? Also, ich muss dir schon leider zugeben, dass und das ist halt, also ich habe letztens auf dem Fahrrad, vor 3 Tagen bin ich mit meinem Kumpel Klaus Sahm Fahrrad gefahren, und wir haben so über alte Karrieren, was auch immer, gesprochen, weil er und ich seit 20 Jahren in der Musikbranche mal mehr, mal weniger unterwegs sind. Und da kam dann ein Begriff, den ich natürlich kenne und der mir klar ist, über den ich aber seitdem sehr viel nachdenke, und das ist der Zenit. Also, wann hat man seinen Zenit überschritten? Und jetzt nehme ich dich mal mit in meine wirren Gedanken zwischendrin. Als Sportler ist es ja messbar. Da kann man ja, also da wissen wir alle, da und da hat man seinen Zenit überschritten, da und da hat man als Fußballer, als Tennisspieler, als Radfahrer auch, da geht es halt bergab von den Ergebnissen, von den simplen Ergebnissen, auch von der körperlichen Leistung, von Talent, von man. Es gibt andere, die besser sind, vielleicht ist man gar nicht am Zenit und es geht nicht wieder bergab. Aber wir alle kämpfen ja drum, den persönlichen Zenit nicht zu überschreiten. Also wir können ja alle immer noch weiter lernen und uns weiterentwickeln, glücklicher werden und zufriedener werden, und streben ja auch, glaube ich, alle in uns dahin. Und jetzt, du merkst, es wird küchenpsychologisch und ich will gar nicht in so Motivational Speeches abdriften, aber ich kann dir sagen, mein Zenit meiner eigenen Rennradkarriere war natürlich an diesem Tag. Also, was soll denn noch kommen, als zu dritt Fahrrad fahren gehen mit Lance und Ulle? Also, und Ulle und Lance. Die ganze Woche, muss ich schon auch sagen, so, du bist und warst mein absolutes Idol, was rennradmäßig das angeht. Ich bin mit dir eine Woche, 10 Tage durch Kalifornien, wir sind am Highway Number One, durch Santa Barbara, durch Joshua Tree, die schönsten Strecken, die ich je gefahren bin, mit dir gemeinsam, mit tiefsten offenen Gesprächen über Ideologie und was auch immer. Ich habe schon, und das muss ich, und ich habe jetzt dieses Jahr auch ein paar Sachen erlebt. Ich bin irgendwelche Berge mit Kantsche hochgefahren,
unglaublich,
was krass war. Ich habe viele Sachen, aber diese Woche war mein Rennradkarriere-Zenit. Besser kann es ja gar nicht werden. So, wie sieht's bei dir aus? Was macht der Katzenbuckel? Was macht Todner Berg?
Ich habe immer so eine, also wir, dieses Jahr habe ich regelmäßig mit Mike viel gefahren, aber nie auf Leistungsschub. Ja, also wir haben immer, ich würde mal sagen, alles, was ich so mir vorgenommen habe, das kann ich sehr gut fahren auch. Ich komme auch mit, aber ich muss auch dann mein Tempo gehen. Ja. Und die letzten Wochen waren ein bisschen knapp mit Training, deswegen freue ich mich jetzt auch wieder, dass wir nächste Woche mehr Zeit haben zum Radfahren. Aber ich weiß jederzeit, wenn ich ein bisschen dranbleibe, dann erinnert sich der Körper noch und es ist noch genug Substanz, sage ich jetzt mal, da, obwohl ich so viel Raubbau mit meinem Körper betrieben habe, dass ich doch noch eine relativ gute Form erreichen könnte. Ja, jetzt ist bloß die Frage immer, wofür? Ja, aber ich glaube auch, was du sagst, unsere 10 Tage in Kalifornien letztes Jahr, das war ja so, ich habe mich einmal erschrocken, weil wir hatten ja nie Langeweile auf dem Fahrrad. Ja. Es waren ja durch unsere Gespräche und auch durch diese wunderschönen Strecken dort, war ja immer absolut null langweilig. Und einmal sind wir, glaube ich, am letzten Tag oder vorletzten Tag sind wir, glaube ich, 140 oder 150 Kilometer gefahren. Und es kam mir so vor wie 60 Kilometer. Ja, und eigentlich kommt mir immer 60 Kilometer vor wie 150, wenn ich so alleine fahre oder wenn ich Langeweile habe auf dem Fahrrad. Aber mit dir ist das immer so, da haben wir die Kilometer gefressen, aber es war nie langweilig und immer kurzweilig. Ja, das will ich damit sagen.
Ja, du hast ja jeden Tag, also ohne, ich will dich nicht wirklich unterbrechen, aber das habe ich von Mike gelernt, muss man sagen. Du hast jeden Tag gesagt, heute machen wir so 30, 40 Kilometer. Ja, Ulle. Und dann fahren wir mal los und dann habe ich so ein bisschen immer kleine, ach, wollen wir hier umdrehen? Na, ein bisschen länger können wir ja noch und so weiter. Ich habe dir das ein bisschen untergeschummelt und untergejubelt eher. Also natürlich auch völlig absurder Vorgang für jemanden, der, wie viel Tour de France bist du gefahren?
Acht. Achtmal, ja.
Da ist es ja jetzt auch nicht so, dass du nur 60 Kilometer pro Tag.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, aber das meine ich vorher. Man traut sich, also ich habe mir damals, ich war so niedergeschlagen und mit mir selbst irgendwie im Unrein, dass ich mir nichts mehr zugetraut habe. Ja, und deswegen war auch unsere Geschichte da in letztes Jahr, wo wir dann doch ordentlich Kilometer gemacht haben.
Voll.
Danach war ich auch ein bisschen stolz, ja, dass wir das so hingekriegt haben, dass wir so tolle Tage hatten. Und du hast dich natürlich auch wahnsinnig, weißt du, wenn ich sehe, wie du dich bemüht hast, was du an Zeit aufgewandt hast für uns, ja, und immer irgendwo die besten und tollsten und coolsten Restaurants am Abend noch und wunderschöne Orte, und wir sind ja vom Strand im Sand über Schienen rübergefahren und alles Mögliche haben wir und das hat mir so Spaß gemacht und da zehre ich auch noch von diesen Sachen, ja, das ist tatsächlich so, ja, genau.
You don't choose gravel chooses you.
Oder unsere Aktion mit dem Plattfuß von dir, das war ja
Alter Schwede, das war wirklich, also zum ersten Mal seit 200.000 Kilometern hat mein Schwalbe-Reifen leider einen kleinen Hiccup bekommen und wir sind irgendwo in, ich weiß noch nicht mehr, also irgendwo zwischen Santa Barbara und L.A. in der Walachei, und dann brauchten wir einen neuen Schlauch und dann sind wir zu irgendeinem, also ich habe halt dann online nachgeschaut, Radläden hatten zu, und dann sind wir zu so einem Zulieferer, der eigentlich irgendwas herstellt und es war so ein sehr alter Italiener, der wirklich sehr pisslaunig war, kann man ja schon mal so sagen.
Wo wir ankamen,
gesagt, wir brauchen Hilfe. Und der war so, wir können dir nicht helfen, keine Chance. Und dann hingen da so Radtrikots. Und dann habe ich irgendwann ihn in unserem Gespräch, habe ich ihm so gesagt, so sag mal, we're from Germany. Und er so, ja, okay. Und dann ich so, do you know Jan Ulrich? Und dann er so, und dann, er so, ja, Jan Ulrich, big fan, biggest one, the biggest cyclist ever. Und dann habe ich so auf dich gezeigt und gesagt, das ist Jan Ulrich. Und wie der geguckt hat,
ja,
wie dem alles entglitten ist. Und er, das war eine Erscheinung für den. Das war, als ob er Gott gesehen hat, ganz kurz. Und der konnte überhaupt gar nicht, der hat sich selbst hinterfragt, seine Existenz, ob das gerade echt sein kann, weil er gemerkt hat, das ist wirklich Jan Ullrich. Und wie schnell dann der Reifen gewechselt war danach, das habe ich noch nie gesehen, wie engagiert jemand uns dann da geholfen hat. Das war schon extrem geil, stimmt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber guck mal, ich hatte mich nicht getraut, dass ich dort meinen Namen irgendwie präsentiere. Ja. Und du hast es dann einfach so gemacht und dann hat sich die Welt auf einmal verändert.
Tables have turned. Das war auf jeden Fall extrem lustig. Wie ist denn, wir müssen auch langsam zum Ende kommen hier, weil du musst los, ich muss los, nächste Woche sehen wir uns ja hoffentlich und gehen ein bisschen gemeinsam, entweder komme ich zu euch nach Texas oder ihr kommt mal ein bisschen runter, je nach Wetterlage, wie ist denn, ich habe noch zwei Fragen eigentlich grundlegend, wann war das erste Mal wirklich, dass du, wir haben ja damals und auch dann in dem Jahr sehr viel über dieses wirkliche, über diesen stumpfen einen Satz, ja, ich habe gedopt. Mhm. Ich habe, also das war dir irgendwie, glaube ich, klar, dass du das sagen musst. Mhm. Erinnerst du noch, wann das zum ersten Mal so richtig klar formuliert und deutlich und nicht so, also du hast ja schon so zwischendrin immer, ich habe niemanden betrogen, ich habe immer also so rumschlawentelt, würde man sagen, schlawinert und dich so ein bisschen gewunden wie ein Aal in einer Reuse. Aber dass du wirklich dich hingesetzt hast und gesagt hast, ja, ich habe Epo gespritzt, ja, ich habe Eigenblutdoping bei Dr. Fuentes betrieben. Mhm. Wann war das?
Wo ich gesehen habe, also wann war das? Das war ja in der Doku praktisch, ja, und offiziell.
Das Interview in der Doku.
Na, das Interview in der Doku, aber mir wäre das gar nicht mehr so schwer gefallen, das zu sagen, das zuzugeben, ja. Aber da waren ganz viele andere Sachen immer noch. Ich wollte keinen mit rein, also keinen persönlich mit reinreißen, wollte aber auch, dass die Leute das gern verstehen, wie das früher war. Das, um auch meine Leistung und meine Siege nicht ganz praktisch so wegzurationalisieren. Ja?
Ja.
Und wo ich das dann erkannt hatte, da haben wir uns wirklich viel auch im Kopf drüber gemacht, wie können wir das rüberbringen, ja, dass die Leute das vielleicht verstehen und sich nochmal reinversetzen können. Und wo wir das dann mit unserem kleinen Team so hingekriegt haben, ja, das könnte ein Weg sein, da war es immer noch schwer. Aber dann war es für mich, wo es dann einmal ausgesprochen war und jetzt auch bei den Interviews in den letzten zwei Wochen, wo es einmal raus war, da ist es, da wurde es von Tag zu Tag leichter. Ist einfach so, okay. Ja. Aber es waren schon so viele Jahre ja, was ich vorhin gesagt habe, im Unterbewusstsein habe ich mir Barrieren aufgebaut, um da eben nicht rüberzukommen, und die musste ich erstmal einreißen. Und das war extrem schwer. Das war super, super schwer für mich. Ja.
Und das ist ja auch so, also ich mache ja nichts anderes gerade. Ich formuliere es und du kannst es so ertragen, weißt du, und sagst, was auch immer. Das, so ist ja das gesamte Umfeld auch, und sag dann immer, es ist ja wirklich was anderes, selbst hinzugehen und zu sagen, da habe ich Scheiße gebaut. Das ist, oder wie auch immer, das gehört nun mal zu mir. Mhm. Das kannst du aber jetzt.
Das kann ich jetzt. Das kann ich jetzt, und ich habe eigentlich immer zu meinen Fehlern schon gestanden, bloß damals war mit diesem Doping, das war noch größer, weil man das so schlecht erklären konnte. Ja, das war noch größer als mein Absturz mit Drogen und mit Alkohol. Das fiel mir leichter, das zuzugeben, als das mit dem Doping. Ja, weil ich immer gedacht habe, vielleicht verstehen die jetzt Leute das immer noch nicht. Und die Medien verstehen das immer noch nicht, und damit wären meine Siege kleiner und geschmälert. Und das wollte ich eigentlich nicht, ja. Und deswegen bin ich jetzt auch so froh, dass die Leute und auch die Medien das so gut verstanden haben. Ja, das ist wirklich klasse.
Also ich finde, deine Siege sind nicht geschmälert worden, und ich habe das, also wir haben ja damals auch viel drüber geredet. Mhm. Ähnlich ist es ja in der Formel 1. Also so da habe ich schon auch Parallelen in meiner Wahrnehmung, dass ein, sagen wir mal, erfolgreicher Formel 1-Fahrer ja auch nicht aus 100%igen vollen Herzen seine Erfolge für sich claimen, also beanspruchen kann, dass er für sich sagt, das habe ich geschafft, sondern immer so eine kleine, sagen wir mal, Entschuldigung oder Rechtfertigung oder einen unklaren Punkt hat, wie gut das Auto war. Und ob er mit einem anderen Auto auch das und was auch immer. Und so ähnlich habe ich dich schon auch die ganze Zeit wahrgenommen, wenn wir über die alten Zeiten und die Erfolge geredet haben, dass du ja schon irgendwie diesen Unsicherheitsfaktor wie viel Anteil hatte Doping da dran? Und B, aber auch natürlich den Konkurrenzunsicherheit. Also wärst du fünf Jahre früher geboren worden, hättest du wahrscheinlich 7 Tour de France-Siege gemacht. Es war schon ein bisschen scheiße, dass Lance da so in deine Zeit reingefallen ist. Diese ganzen zufälligen Faktoren, wenn man die nicht bemessen kann und nicht transparent, aber mit sich selbst irgendwie damit umgeht, dann wird am Ende, glaube ich, nie rauskommen, was jetzt eben rauskommt, nachdem du das alles sagst, nämlich, dass jeder Einzelne unbestritten sagt, Jan Ullrich war ein sehr erfolgreicher Fahrradfahrer, mit oder ohne Doping. Also ich kann dir zu 100%ig sagen, dass meine Meinung 100%ig ist, das schmälert 0,0 irgendwelche Erfolge von dir, sondern du bist ein unfassbarer Athlet, der unfassbare Erfolge gefeiert hat und dem ich zumindest eine komplette Rad-Enthusiasmus-Situation dabei hatte und nichts davon hat irgendwas mit Doping verschmälert oder schlechter gemacht.
Vielen Dank, Paul. Nee, und solche Aussagen, weil ich weiß ja auch, dass du es vom Herzen ernst meinst.
Ja,
sowas geht natürlich rein und das ist auch eine Bestätigung meinerseits und das gibt mir auch wieder ein bisschen mehr Energie und natürlich Motivation für die weiteren Lebensjahre.
Voll geil. Letzte Frage, Dankeschön. Was ganz Technisches, das ist mir wirklich völlig unklar. Kriegst du den Sieg jetzt aberkannt? Musst du eine Goldmedaille zurückgeben eigentlich? Hat das irgendeine rechtliche Relevanz? Also das habe ich mich gefragt.
Das kam wirklich dabei raus, wo ich wo ich das ARD-Interview mit den Hajo Seppel hatte. Das ist ja der Experte von ARD für Doping-Experte. Und der hatte mich das auch gefragt. Ich konnte das gar nicht beantworten, weil wir haben uns die Frage nicht gestellt. Aber für uns war das jetzt klar, wenn ich jetzt diese Doku mache und rauskomme nochmal mit den Interviews und so weiter, dann muss ich die Hose runterlassen. Ja, anders geht's gar nicht und das habe ich auch gemacht. Aber wir haben uns nie die Frage gestellt, wird der Titel jetzt aberkannt oder wird das gelbe Trikot wieder eingesackt oder sowas. Und das hatte er recherchiert und hat mir dann anschließend gesagt, das ist nach 10 Jahren verjährt und das kann nicht mehr passieren. Ja.
Olympia aber genauso?
Alle Titel, die ich jetzt noch hatte, die bleiben auch.
Ja, geil. Steht niemand von der UCI vor der Tür und damit ist nicht. Das war auch, ich fahre ja immer noch viel Rad hier und fahre immer an der UCI hier vorbei, der University of Irvine. Und du immer hast dich totgelacht, ihr zumindest habt immer zwischendrin gesagt, ja, Jesi, die UCI hat hier sehr große Schilder, was ja auch der Verband, der Radverband, oder was ist der United Cycling Association, was auch immer.
Der UCI ist der Weltverband, genau.
Ja. Die kommen nicht vorbei in Merding und sammeln ein paar Trikots ein, das können sie nicht mehr. Das ist doch schön, siehst du? Und das genau ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort, weil genau so ist es. Du bist Tour de France-Sieger, Punkt. Du bist Olympiasieger, Punkt.
Das stimmt. Und darauf bin ich auch stolz drauf, ja. Und da bin ich auch stolz drauf.
Voll geil. Freue mich auf nächste Woche.
Danke, Paul,
dass du gerade drangegangen bist. Und ich freue mich, dass es gut gegangen ist. Und ich freue mich wirklich richtig krass für dich, dass du das auch hinter dich gebracht hast. Das ist ja auch irgendwie wie so ein Pflaster, was man abreißen muss, was ganz schön viel eingewachsene Haare drin hat.
Und das war schlimmer, du. Das war nicht nur ein Pflaster. Nein, und deswegen fühlt sich auch so gut an und deswegen fühlt sich auch so bestätigt an und auch viel leichter. Also wirklich dieser schwere Rucksack, den ich so viele Jahre mit mir rumgeschleppt habe, der ist jetzt wirklich leichter. Ja.
Voll geil.
Also schnall dich an nächste Woche, wenn es berghoch geht.
Ja. Ich versuche irgendwie mit Zeit. Ich meine, ich hatte ja auch ein ganz okayes sportliches Jahr mit dem Marathon.
Du hast und so weiter, wahnsinnig viel gemacht. Ja.
Das besprechen wir dann auf dem Rad nächste Woche.
Du hast ja eine unglaubliche Kraft.
Ja, ich habe mich schon beantwortet. Ja, es hat gut geklappt. Das Jahr, ich habe ein super Jahr hinter mir und du hast auch ein super Jahr hinter mir. Hinter dir.
Ja, genau.
Das ist sensationell.
Und jetzt treffen wir uns nochmal, so wie im letzten Jahr, und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Das machen wir jedes Jahr jetzt. Du denkst, du kommst da raus. Jeden Dezember ist Fahrradfahren mit Ole.
Ich hoffe, dass das ist ja so beibehalten. Danke, geil. Paul. Grüß die Familie von mir.
Mach ich.
Ne? Und wir sehen uns nächste Woche.
Bis später.
Tschüss. Bis später, Paul. Tschüss.
AWFNR, der Paul Ripke Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2, 3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.